Advokaten des Bösen.
Wie immer, herzlich willkommen zu Advokaten des Bösen, ein True-Crime-Podcast, in dem Strafverteidiger ihre eigenen wahren Fälle erzählen. Mein Name ist Simone Danisch, ich bin Journalistin, Radiomoderatorin und True-Crime-Fan und nachdem wir das letzte Mal schon gemeinsam die 60. Folge feiern durften, ist heute wieder Hans Reinhardt bei mir. Hallo, wieder an dich, Hans.
Hallo, Simone.
Direkt zu Beginn kündige ich für euch alle mal an, das hier ist die letzte Folge vor der Sommerpause. Die Advokaten lassen die Podcast-Akten und das Mikrofon mal liegen. Wir sind dann im September wieder zurück, aber vorher haben wir noch mal eine spannende Akte für euch dabei. Und bevor wir in die reingucken, haben wir auch noch ein kleines Update zu einer unserer letzten Akten. Und zwar war das die 58. mit dem Titel Schmutziges Geld, noch gar nicht lange her also. Da ging es ja um die Panama Papers, die berühmten. Und da haben wir ja schon drüber gesprochen, dass der ganz große Prozess gegen die Köpfe des Finanzbetrugs und einige ihrer Mitarbeiter bereits begonnen hat. Und du, Hans, hast ja damals bereits spekuliert, dass dieser Prozess nicht allzu lange gehen wird. Angeklagt waren eben die beiden Gründer der verantwortlichen Anwaltskanzlei Mossack Fonseca. Wir haben ja davon erzählt, Ramon Fonseca ist inzwischen bereits verstorben, aber der Deutsche Jürgen Mossack, der stand eben mit 27 ehemaligen Angestellten vor Gericht. Und jetzt gab es am 28. Juni 2024 ein Urteil, Hans.
Insgesamt wurden alle freigesprochen. Mein Wahnsinn. Mandant auch, der stand auch da mit auf der Anklagebank. Allerdings, genau. Da er sich ja in Deutschland aufhält, konnte er das Ganze per Skype verfolgen. Mhm. Also er konnte im Grunde per Fernwirkung an dieser Gerichtsverhandlung teilnehmen.
Er war virtuell auf der Anklagebank.
Genau, genau. Ne? Und 8 Jahre nachdem investigativen Recherchen von den Journalisten zu den Panama Papers, das waren ja die beiden von der Süddeutschen Zeitung, urteilte die Richterin in Panama Stadt, dass sich die Angeklagten aus Mangel an Beweisen, dass sie die freisprechen müsste. Würden nicht ausreichend genügend Beweise vorliegen. Und wir müssen uns dazu nochmal vor Augen führen, bei den Recherchen kam über einen Whistleblower, wer das war, weiß man immer noch nicht, 2,6 Terabyte an Daten ans Licht. Das sind ungefähr 11,5 Millionen Dokumente über 215.000 gegründete Briefkastenfirmen weltweit. Und laut der Richterin sei diese Beweismittelkette nicht nachvollziehbar gewesen und die übrigen Beweise seien darüber hinaus nicht ausreichend unschlüssig gewesen.
Also wenn ich das so höre, ist das gar nicht zu fassen, ne? Und es macht für mich auch irgendwie absolut keinen Sinn. Klar, ich bin Laie. Allein wenn ich wirklich aber an diese Datenmenge denke, die da vorliegt. Was denkst du ganz persönlich darüber, wenn du diese Begründung der Richterin hörst?
Ich glaube, das ist aus ihrer Sicht und aus dem Rechtssystem in Panama nachvollziehbar und schlüssig. Eine große Menge an Daten ergibt noch nicht eine sichere Beweisführung. Wenn wir hier über Millionen, also zweistellige Millionen von Dokumenten reden, dann müssten ja alle Dokumente in den Prozess eingeführt werden.
Ja.
Die müssten entweder vorgelesen werden oder man muss es zumindest mündlich erörtern. Das würde Jahre dauern. In Deutschland haben wir da zu einem Trick gegriffen und zwar in Deutschland gibt es das sogenannte Selbstleseverfahren. Das heißt, die Verfahrensbeteiligten einigen sich darauf, dass bestimmte Teile des Prozesses nicht vorgelesen werden, wie das die Strafprozessordnung grundsätzlich verlangt, sondern man kann das zu Hause machen. Man bekommt dann die Gelegenheit, dazu Stellung zu nehmen, man kann sich das einverleiben oder auch nicht, Klammer zu, und dann gilt das in den Prozess eingeführt. Soweit sind die da in Panama noch nicht. Im Übrigen muss man auch sagen, Steuerhinterziehung war in Panama ja straflos. Davon hat ja der Staat super gut gelebt und hat ja die Leute extra deshalb angezogen und an sich gebunden. Und da fällt es natürlich schwer, das dann nachträglich zu kriminalisieren.
Darüber haben wir ja auch schon damals in der Akte gesprochen, dass das eben straffrei ist. Und du hast ja in Sachen Panama Papers, wie gesagt, mehrere Mandanten vertreten. Das haben wir damals in der Akte gehört. Unter anderem eben Dirk B., den hast du ja gerade auch schon angesprochen, einen ehemaligen Investmentbanker von Mossack Fonseca. Was für konkrete Auswirkungen hat das eigentlich auf ihn, dieses
Urteil? Er ist zunächst freigesprochen. Das heißt, da fällt ihm natürlich ein wirklicher Stein von der Seele. Möglicherweise geht die Staatsanwaltschaft noch ins Rechtsmittel, das muss man abwarten. Aber ganz wichtig ist die Ausstrahlungswirkung auf die Vereinigten Staaten. Es gibt ja in Amerika, in New York auch noch ein Verfahren, da gibt es sogar einen Haftbefehl gegen ihn. Und Ziel muss es sein, jetzt mit einer vernünftigen Argumentationsstruktur von mir diesen Haftbefehl im Wegfall zu bekommen. Das werde ich auch in Angriff nehmen. Ich denke mal, das wird in den nächsten Wochen oder Monaten auch der Fall sein. Man muss nur gemeinsam an einen Tisch finden und gemeinsam einen Nenner finden. Aber jetzt haben wir natürlich gute Argumente. Die Aufklärungsproblematik. Wir haben den Grundsatz, dass man nicht zweimal für das Gleiche verurteilt werden darf.
Ja.
Das ist sicherlich auch schon so ein bisschen im Hinterkopf bei den Richtern in Panama gewesen. Und jetzt gilt es darum, die Amerikaner zu überzeugen, was aber schwerer werden wird, weil die immer sehr festgelegt oder sehr eigensinnig in ihrer Betrachtung sind. Zumal es da ja auch den besonderen Straftatbestand der Conspiracy gibt, der sogenannten Verschwörung.
Darüber haben wir ja gesprochen.
Genau, was wir ja hier nicht kennen, das muss man auch noch irgendwie vom Tisch fegen.
Und rückblickend einfach ein unfassbarer Fall, muss man nochmal sagen. Eine unfassbare Akte, die jetzt in einem unfassbaren Urteil geendet ist. Kommen wir aber zur eigentlichen heutigen Akte. Und da geht es auch um jemanden, der wirklich absolut kein Gewissen gehabt zu haben scheint, Hans. Es geht um Heinz. Diesen Namen haben wir ihm gegeben. Heinz ist damals zur Tatzeit Ende 1997, Anfang 1998 so 34 Jahre alt, gelernter Elektroingenieur und lebt in Dortmund. So viel können wir jetzt schon sagen. Du wirst später als Strafverteidiger von Heinz neben ihm auf der Anklagebank Platz nehmen, Hans. Das heißt aber auch, du hast Heinz ganz gut kennengelernt. Ne? Und was deutlich wird, Heinz ist keiner, der auf den Kopf gefallen ist.
Genau, Studium der Elektrotechnik in Dortmund schließt er als Diplom-Ingenieur mit der Note 1,3 ab. Damit schließt er auch ohne Universitätsstelle eine Promotion zu beginnen, wobei er dann Finanzierungsprobleme hatte und das dann erledigen wollte durch den Bau und Verkauf von eigenen Lautsprechern. Mhm. Nachdem die Geschäfte zunächst ganz gut angelaufen waren und Heinz sich ein Labor aufgebaut hatte, bekam er dann 1993 regelrechte Zukunftsängste, also bekam Panik vor der Zukunft und dann versuchte er in den Jahren 93 und 94 auch beruflich als Ingenieur Fuß zu fassen. Das gelang ihm aber nicht. Er hat keine Stelle bekommen. Und dann entschloss er sich daher, sein Leben weiterhin durch den Bau und Vertrieb von Lautsprechern zu finanzieren.
Was ich auch ganz spannend an seiner Biografie finde, er kommt grundsätzlich aus ganz gutem Haus. Ne? Sein Vater ist Zahnarzt, die Mutter trennt sich aber und wandert mit Heinz und den beiden Brüdern in die USA aus. Heinz und einer seiner Brüder gefällt es dort aber nicht und sie kehren zurück zum Vater nach Deutschland. Der heiratet eine neue Frau und das Verhältnis innerhalb der Familie wird schwierig, als weitere Halbgeschwister dazu kommen, lässt sich auch aus den Akten alles entnehmen. Heinz fühlt sich zurückgestellt. Vielleicht ergibt sich so auch ein Ehrgeiz im Studium und späteren Berufsleben. Wie können wir uns Heinz denn ansonsten so vorstellen?
Beschreiben kann man ihn mit dem Wort Typ Buchhalter. Mhm. Äußerlich bescheiden, auch bewusst auf äußerliche Unauffälligkeit bedacht, war aber innerlich ein Taktiker durch und durch. Mhm. Das kommt ja auch in den Taten hinterher zum Ausdruck.
Das werden wir definitiv sehen, ja. Die chronischen Geldsorgen, die Heinz hat, bringen ihn dazu auf die, wie man so schön sagt, schiefe Bahn zu geraten. Ab 1994 begeht er die ersten Straftaten, darunter Diebstahl und Hehlerei. Und zwar mit einer nicht ganz unkomplizierten Masche.
Er spezialisiert sich regelrecht darauf, in Baumärkten Maschinen und Materialien zum Bau von Lautsprechern innerhalb des Gartenbereichs zu deponieren, nachts zurückzukehren und dann das deponierte Diebesgut abzuholen. Die gestohlenen Maschinen wurden dann von Heinz als Restposten im Reviermarkt annonciert und zum Neupreis veräußert. Auf diese Weise erhielt er von Ende 96 bis August 97 monatlich so einen Erlös von ca. 2.500 D-Mark.
Mhm, Reviermarkt, das war ja so ein Anzeigenblatt. Ich weiß gar nicht, ob es das überhaupt immer noch gibt, aber auf jeden Fall vor eBay-Kleinanzeigen und so weiter war das so das Ding, ne?
Ja.
Eine Nummer, die sich also für ihn erstmal lohnt zu dieser Zeit, die er auch einige Zeit durchzieht, aber die auch irgendwann auffliegt. 1997 wird die Polizei auf Heinz nach einem Gerangel in einem Baumarkt aufmerksam. Sie durchsucht seine Wohnung und findet dabei eben ca. 200 bis 230 dieser Maschinen. Am 5. August 1997 wird Heinz deswegen festgenommen und bleibt bis Ende September 1997 in Untersuchungshaft. Sein Haftbefehl wird da nach einem Haftprüfungstermin außer Vollzug gesetzt, aber Heinz ahnt zu dem Zeitpunkt schon, dass das Ganze für ihn weiter brenzlig bleibt. Denn die Ermittelnden haben in seiner Wohnung nicht nur die geklauten Maschinen gefunden, sondern noch etwas ganz anderes. Vorbereitete Erpresserschreiben. Und die erinnerten stark an den wohl berühmtesten Erpresser Deutschlands, an den Berliner Kaufhauserpresser Dagobert. Jetzt ist es Zeit für einen kleinen Exkurs, Hans. Tauchen wir ein in die Geschichte von Dagobert.
Dagobert war ein Jahr vor Heinz' Festnahme verurteilt worden. Dagoberts echter Name war Arno Funke. Unter dem Namen ist er ja auch bekannt geworden. Mhm. Ich glaube, der hat ja sogar im Dschungelcamp mitgemacht.
Oder oh ja.
Sowas. Mhm. Er erpresste erstmals im Jahre 1988 das Kaufhaus des Westens, KDW, in Berlin um 500.000 D-Mark. Dazu deponierte er am 10. Mai 1988 eine Bombe, die zur Nachtzeit detonieren sollte, aber versagte. Nach einer gescheiterten Geldübergabe ließ er am 25. Mai 1988 im Kaufhaus nachts eine Bombe detonieren. deren enorme Wucht Sachschäden in Höhe von 250.000 D-Mark richtete. Bei der Geldübergabe erlangte er den geforderten Geldbetrag, von dem er dann einige Jahre lebte.
Das heißt, Arno Funke war zunächst erfolgreich und blieb unentdeckt, hielt aber vor allem die Boulevardpresse, die seine Verbrechen liebte, auf Trab. Den Namen Dagobert hatte er aber noch nicht, dazu kommen wir gleich. Und irgendwann ging Funke aber halt auch das Geld wieder aus.
4 Jahre später startete Funke dann deswegen weitere Erpressungsversuche. Erst versuchte er 1 Million, später 1,4 Millionen vom Karstadt-Konzern zu erpressen. Weil die Bereitschaft zur Geldübergabe durch eine Zeitungsanzeige in Anspielung auf die Comicfigur Dagobert Duck mit dem Text Dagobert grüßt seine Neffen signalisiert werden sollte, wurde Funke seitdem von den Medien nur noch als Dagobert bezeichnet. Um die Ernsthaftigkeit seiner Forderungen zu unterstreichen, verübte er 5 Bombenanschläge und einen Brandanschlag gegen Karstadthäuser in Hamburg, Bremen, Hannover, Magdeburg, Bielefeld und Berlin, bei denen eine Person leicht verletzt wurde.
Also das muss man an der Stelle ganz klar sagen, das waren keine Robin Hood-Aktionen, die Funke da begangen hat und keine spaßigen Erpressergeschichtchen, wie sie die Boulevardpresse aber gerne darstellte, sondern das war schon auch alles ernst. Ne? Da hätten auch noch viel mehr Menschen zu Schaden kommen können.
Ja, definitiv. Ne? Und das, was die Menschen aber so faszinierte und Dagobert bekannt machte, war die Raffinesse seiner technischen Konstruktion, mit denen er die Polizei bei den 30 versuchten Geldübergaben in die Irre führte. Dies führte in der Öffentlichkeit trotz der offensichtlich kriminellen Handlung zu seiner positiven Popularität. Die wohldurchdachten, ausgetüftelten Geldübergabeversuche für seine Erpressungen deuteten auf eine überdurchschnittliche hohe Intelligenz hin. Tatsächlich wird Funke ein IQ von 120 und einem Test ohne Sprache sogar von 145, das ist der Höchstwert, attestiert. Er gilt als hochbegabt und vielseitig talentiert. Seine Sprengsätze ließen auf eine gute handwerkliche Geschicklichkeit und vertiefte Kenntnisse im Bereich Elektronik schließen.
Ich finde das so spannend, weil ich ja noch viel zu klein war, um mich irgendwie an Arno Funkes Taten erinnern zu können. Wie die Öffentlichkeit da damals darauf reagiert hat, das finde ich richtig spannend, dass da wirklich diese Faszination vorhanden war, obwohl der Mann auf freiem Fuß und offensichtlich zu allem bereit war.
Ja, letztendlich faszinierte alle, dass es immer wieder ihm gelang, die Polizei zu leimen und reinzulegen. Und da hat man ja natürlich auch so eine kleine gewisse Schadensfreude. Da sind riesen Ermittlerteams am Start, Detektive noch und nöcher. Und ein einzelner Mann schafft es immer wieder, denen ein Schnippchen zu schlagen. Das macht ihn interessant. Die wohl spektakulärste Geldübergabe war die auf einer stillgelegten Bahnstrecke, wo ein von Funke selbst gebautes Mini-Schienenfahrzeug bereitstand.
Krass.
Es fuhr los, nachdem der Überbringer ein Paket mit 1,4 Millionen D-Mark hineingelegt hatte. Funkes Versteck war etwa 1 Kilometer entfernt und die Verfolgung war in der Dunkelheit und auf dem unübersichtlichen Gleisbett sehr schwierig. Gelang der Polizei jedoch trotzdem. Aber um sich herum hatte Funke mehrere Stolperdrähte ausgelegt, die bei Berührung Knallkörper entzündeten. Und als der Polizist mit Taschenlampen auf sich zukommen sah, ergriff er die Flucht. Das Schienenfahrzeug war kurz vor dem Ziel entgleist. Mehrere Polizeibeamte fielen tatsächlich über die Stolperdrähte und das Aufsteigen von roten Leuchtkugeln in den nächtlichen Himmel verdutzte sie derart, dass Funke wieder den entscheidenden Zeitvorteil zur Flucht gewann, aber auch diesmal leer ausging.
Aber diese wirklich bis ins Detail ausgeklügelten Konstruktionen, die haben auch schon so ein Alleinstellungsmerkmal bis heute. Es nützt aber alles nichts. Dagobert wurde gefasst. Im Frühjahr 1994 kamen sie ihm durch überwachte Telefonleitungen auf die Schliche und am 14. Juni 1996 verhängte das Berliner Landgericht eine Haftstrafe von 9 Jahren gegen Dagobert, aka Arno Funke. Und nach 6 Jahren und 4 Monaten kam er im August 2000 frei und ist dann tatsächlich 2013 als Kandidat beim Dschungelcamp nochmal in Erscheinung getreten. Vom Profikriminellen zum Reality-TV-Kandidaten. Kurios bis zum Schluss diese Geschichte. Ja. So, und jetzt hat die Polizei eben bei unserem Protagonisten Heinz auch ganz ähnliche Erpresserbriefe im Stil von Dagobert gefunden. Und obwohl Heinz eben ab September 1997 auf freiem Fuß ist, hält er selbige nicht still. Er geht direkt wieder auf Raubzug.
Heinz beginnt schon kurz nach der Haftentlassung und im Wissen um den bevorstehenden Prozess erneut in Baumärkten in Krefeld und in Kamen Geräte und Werkzeug auf die altbekannte Masche zu stehlen und anschließend zu verkaufen. Ende 1997 nahm Heinz außerdem seine alte Idee hinsichtlich einer spektakulären Unternehmenserpressung wieder auf, wollte dadurch einerseits seine Altersvorsorge füllen und andererseits auch nach einer eventuellen Haftentlassung über einen größeren Geldbetrag verfügen, den er vorhatte, irgendwo zu bunkern. Er entschloss sich, LKW anzustecken.
Und was folgt, sind drei unterschiedliche Taten, die wir uns alle nacheinander genauer anschauen. Beginnen wir mit der ersten am 10. Januar 1998 in Mülheim.
Nachdem er das Gelände des Discounter-Riesen Aldi in Mülheim ausgekundschaftet hatte, schleicht er sich an dem besagten Tag gegen 19.30 Uhr auf den Hof, bohrt mit einem Akkubohrer Löcher in die Tanks zweier LKW, zieht mit Hilfe eines Kanisters eine Benzinspur zwischen die beiden LKW und entzündet das Fahrzeug mit seinem Feuerzeug. Danach flieht er vom Gelände. An den LKW entsteht erheblicher Sachschaden, quasi durch diesen Feuerball, der da entfacht wurde.
Nur zwei Wochen später folgt Tat Nummer zwei, diesmal in Essen. Das Prinzip ist aber sehr ähnlich.
Nur diesmal ist es ein LKW der Firma Karstadt. Nachdem er die Adresse des Zentrallagers in Essen ausgemacht und das Gelände ausgekundschaftet hatte, begibt er sich am Abend des 24. Januar 1998 um 20.30 Uhr zu dem Lager und zündet auch hier nach vorheriger Tankbohrung Benzin an, wodurch ein LKW beinahe vollständig ausbrennt und beinahe explodiert ist.
Der Start einer Serie also, und es geht auch direkt ohne Verzug im Anschluss weiter mit Tat Nummer 3.
Heinz fährt zu dem in Essen gelegenen Grundstück der Post AG, bohrt auch dort ein Loch in einen LKW-Tank, schüttet Benzin in die sich vergrößernde Diesellache, zieht eine Spur in Richtung des Führerhauses und legt eine brennende Zeitung in die Lache. Ein Postbeamten gelingt es noch, den LKW zu löschen und die Ladung bleibt so unbeschädigt.
Im Gegensatz zu seinem Vorbild Dagobert zündet Heinz also keine Bomben, sondern LKW an. Aber zu dieser Art von Verbrechen gehört ja auch das Erpresserschreiben. Und das setzt er direkt im Anschluss auf. Ne?
Das Erpresserschreiben, das muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen an Aldi. Das formuliert Heinz in der Wir-Form. Also er geht davon aus, ich suggeriere mal, da stecken mehrere Personen dahinter. Und skizziert dann eine regelrechte Schnitzeljagd. Mit diesem Schreiben bekennen wir uns zu dem Brandanschlag auf Ihre LKW am 10.01.98. Des Weiteren verübten wir Brandanschläge am 24.01.98 auf LKW der Firma Karstadt und der Post AG. Kontaktieren Sie bitte die Geschäftsführung der Karstadt AG und der Post AG und teilen Ihnen den Inhalt dieses Schreibens mit. Wir verlangen von diesen Unternehmen je 1,1 Millionen D-Mark, demnach eine Gesamtsumme von 3,3 Millionen.
Hui.
Das Geld soll in durchsichtiger Kunststofffolie eingeschweißt werden. Ihre Bereitschaft zu zahlen signalisieren Sie bitte in dem Wochenblatt für private Kleinanzeigen Marktplatz unter der Rubrik 595 Grüße und Mitteilung. Wir erwarten Ihre Mitteilung bis spätestens in der Mittwochausgabe des 4.2.98. Dann gibt es genaue Anweisungen dazu, wie die Anzeige formuliert werden müsste. Und weiter heißt es dann: Die Geldboten werden von uns einen Anruf erhalten, in dem wir ihnen mitteilen, welches Ziel sie mit ihrem Kfz ansteuern sollen, um weitere Informationen bezüglich der Übergabe zu erhalten. Hinter der angegebenen Kilometertafel wird ein Schreiben befestigt sein, das ihnen einen Weg vorgibt und ein Signal beschreibt, auf welches hin die Übergabe stattfindet. Es sollen zwei Geldboten in dem Überbringerfahrzeug sitzen. Auf ein noch mitzuteilendes Signal hin soll das Kfz fast bis zum Stillstand abstoppen und der Beifahrer soll das Paket weit aus dem geöffneten Seitenfenster hinauswerfen. Anschließend soll das Kfz mit hoher Geschwindigkeit davonfahren. Sollte das Ziel absichtlich um mehrere Meter verfehlt werden, haben Sie die Übergabe scheitern lassen. Keine Peilsender. Dies würde das Paket auf verdächtige Weise vergrößern. Wir haben ohnehin einen großen Stahlkasten vorbereitet. Sollten Sie dennoch einen Peilsender verwenden, wird es uns auch nach erfolgreicher Übergabe ein Vergnügen sein, den ein oder anderen Anschlag zu verüben. Die von uns angerichteten Schäden waren bisher gering. Sollten Sie nicht bereit sein zu zahlen, werden wir weitere Anschläge gegen Ihr Unternehmen starten. So werden neben Ihren LKW die Filialen Aldi, Karstadt und Post Ziele unserer Aktivitäten sein. Des Weiteren werden wir Getränke mit Salz bzw. Schwefelsäure versetzen und Ihnen lediglich mitteilen, welcher Marke das Getränk ist, welches vergiftet wurde, aber nicht die Filiale, in welcher sich das Getränk befindet. Seien Sie versichert, man wird es der Flasche von außen nicht ansehen, dass an ihr manipuliert wurde. Weiter werden Postkästen Ziel unserer Anschläge sein. Die dabei verursachten Schäden können schnell einen achtstelligen Betrag erreichen. Was nützt es Ihnen, uns nach der dritten und so weiter Geldübergabe festzunehmen? Die angerichteten Schäden werden wir ohnehin niemals begleichen können. Lassen Sie demnach die erste Übergabe nicht scheitern.
Also da wird ja schon in sehr ausführlicher Form eine Drohkulisse und ein minutiöses, detailliertes Szenario aufgemacht. Hat Heinz dir irgendwann später mal was erzählt, was er sich bei diesem Schreiben gedacht hat, warum er das so aufwendig formuliert hat? Hatte er wirklich all diese Taten im Anschluss auch vor?
Nein, er wollte einfach für Verwirrung sorgen, sollte auch ein Versteckspiel sein. Absichtlich wurden falsche Fährten gelegt, denn sein eigentliches Ziel war, diese einmalige Summe von ca. 3 Millionen zu erhalten.
Um sich dann aus dem Staub zu machen.
Genau, sich dann zu verdrücken.
Ein wenig musste ich auch an eine unserer frühen Akten zurückdenken, an Akte 8, den Aldi-Erpresser. Nur, dass die Erpressermasche von Heinz dazu im Vergleich auf den ersten Blick auf jeden Fall weitaus professioneller wirkt. Oder wie würdest du das einschätzen?
Ja, definitiv. Der Aldi-Erpresser hatte ja damals aus Thailand mit seiner eigenen IP-Adresse von seinem Computer die E-Mails verfasst und man ist ihm sehr schnell auf die Schliche gekommen. Mhm. Er hatte nur damit nicht gerechnet, dass man ihn auch in Thailand verhaften kann. Mhm. Bei Heinz war es anders, der verschleierte alles, hatte sich ja auch kuriose Dinge ausgedacht, wie diese Geschichte, da kommen wir später noch zu, dass er einen Obdachlosen auf Band sprechen lässt, dass er das Ganze dann in einer Telefonzelle abspielt.
Das werden wir auf jeden Fall gleich nochmal sehen. Am 3. Februar 1998 ist es schließlich soweit. Heinz kauft sich das Anzeigenblatt Marktplatz, in dem die besagte Anzeige von den erpressten Unternehmen geschaltet sein sollte. Und tatsächlich, sie ist da. Aber obwohl sein Plan zu funktionieren scheint, bekommt es Heinz jetzt mit der Angst zu tun.
Er rechnete damit, dass von den Firmen die Polizei eingeschaltet worden war, sodass ihm der Gedanke kam, dass die Anzeige nur auf Veranlassung der Polizei geschaltet worden sein könnte. Gleichzeitig freute er sich aber, dass die Firmen auf seine Forderungen eingegangen waren, sodass er nun nicht mehr über weitere Anschläge nachdenken musste.
Also er schwankt da wirklich so zwischen diesen beiden Polen. Nur 2 Tage später, also am 5. Februar 1998, ist der Tag der Tage, der Tag der Geldübergabe. Schildere uns, Hans, wie das genau abgelaufen ist.
Das ist ja immer der wunde Punkt bei derartigen Delikten, die Geldübergabe. Mhm. Da findet ja ein Kontakt statt und in 99,9% der Fälle enden da auch diese Vorhaben. Heinz steckt in den Mittagsstunden die erste Nachricht in einen durchsichtigen Plastikbeutel, befestigt diesen an der Autobahn A40 am besagten Kilometerschild 54.0. Die zweite Nachricht steckt er in einen durchsichtigen Plastikbeutel und diesen in einen blauen Müllsack und da reingelegt ein Taschenmesser, welches er vorher für 3 D-Mark in einem Hellweg Baumarkt erworben hatte. Nachdem Heinz den ersten Zettel auf der A40 deponiert hatte, begibt er sich am späten Nachmittag in die Essener Innenstadt und bittet dort einen Obdachlosen, einen vorgeschriebenen Text auf ein von ihm mitgebrachtes Diktiergerät zu sprechen.
Schon clever.
Auf seine Bitte sprach dann der Obdachlose folgenden Text: A40, Pause, West, Pause, 54.0. Hierfür gibt Heinz dem Obdachlosen 2 D-Mark. Durch die Aufnahme einer fremden Stimme wollte Heinz vermeiden, dass seine Stimme eventuell durch die eingeschaltete Polizei mitgeschnitten und dann später identifiziert wird. Nachdem der Mann dann den Text aufgesprochen hat, hört Heinz ihn sich noch einmal an. Er findet den Text perfekt.
Also grundsätzlich muss ich sagen, ohne dass ich jetzt hier einen offensichtlichen Kriminellen für seine kriminellen Fähigkeiten loben will, dass das schon einigermaßen schlau auf mich wirkt.
Tricky.
Ja, tricky, auf jeden Fall. Er hat sich definitiv einen Plan gemacht. Und wie ging es dann weiter?
Nach langem Warten wird Heinz innerlich unruhig, ist in Sorge, seine Nachricht sei womöglich nicht richtig aufgenommen worden. Er nähert sich dem von ihm beschriebenen Abfallkorb, schaut hinein und sieht, dass sein Müllsack noch da ist. Und entfernt sich wieder. Kurz Zeit später kehrt er jedoch zu dem Abfallkorb zurück, greift hinein, holt den Müllsack raus, deponiert ihn in einem Pflanzenrondell und telefoniert noch einmal. Dann will er abbrechen und nach Hause fahren. Aber die Polizei hat ihn auf Schritt und Tritt verfolgt und beobachtet und schlägt zu, nimmt ihn fest.
Da ist ihm am Ende seine Ungeduld und fehlende finale Abgebrühtheit zum Verhängnis geworden. Ne? Wie ist eigentlich der Kontakt zu dir entstanden, Hans?
Durch einen Brief aus der JV Essen hat er mich angeschrieben und um die Übernahme der Verteidigung gebeten. Und dann klärt man das, fährt hin und meldet sich dann als Verteidiger bei Gericht.
Da sitzt man dann so einem Erpresser gegenüber. Was hat Heinz dir selbst über seinen Ausflug in die Erpresserwelt erzählt? Wie hat er das alles geschildert dir gegenüber?
Im Ergebnis sagt er, ich bin grandios gescheitert. Ich habe mir da was ausgedacht, wollte eigentlich schnell reich werden, aber sowohl als Person in meinem Leben als auch als Verbrecher habe ich mich als ungeeignet erwiesen. Mhm. Das war auch so ein gewisses Selbstmitleid, das da immer wieder durchkam.
Mhm. Wie würdest du das selbst persönlich bewerten? Also er wollte ja Dagobert nacheifern. Fandest du, er war Dagobert ebenbürtig oder hat ihm da noch der letzte Kniff gefehlt?
Ja, der letzte Kniff fehlte ihm. Es war ein kleiner Dagobert, nicht der große. Ja, eher ein Donald vielleicht.
Vielleicht ja, einer seiner Neffen, genau, aus der besagten Anzeige. Heinz kommt schließlich also vor Gericht. Da zeigt er sich auch grundsätzlich geständig. Die Fakten sprachen ja auch ganz klar für sich. Leugnen klar. Hätte da eh nichts mehr gebracht. Und er gibt direkt zu Beginn auch eins ganz frei heraus zu. Er sagt, Dagobert hat mich einfach fasziniert. Aber er wird auch vor Gericht ganz nachdenklich, Hans.
Ja, er hat auf ein Gedankenspiel verwiesen, das ihn beeindruckt habe. Die Stimme am Telefon, der er das Band vorgespielt habe, habe ihm gleichsam einen Spiegel vorgehalten. Er habe in diesem Moment erkannt, dass er ein Verbrecher sei, und habe wieder ein normales Leben führen. Da wollte er irgendwie da wieder rauskommen. Und aus diesem Grund habe er die Erpressung beenden wollen. Er habe jedoch noch das deponierte Schreiben in der Essener Innenstadt entfernen wollen, der das Gefühl gehabt habe, dieses Schreiben müsse weg. Dann habe er noch bei der genannten Nummer anrufen wollen, um mitzuteilen, dass die Erpressung beendet sei. Dazu sei er aber nicht mehr gekommen.
Ob ihm das Gericht geglaubt hat, was er da erzählt, dazu kommen wir gleich. Hast du ihm das geglaubt?
Auch nicht so richtig. Es klang so ein bisschen wie eine Schutzbehauptung. Mhm. Um ihm glauben zu wollen, hätte er es einfacher machen müssen. Er hätte einfach aufhören müssen und nach Hause fahren sollen. Mhm. Ja, da hätte man auch später noch ernsthaft über einen Rücktritt diskutieren können. Mhm. Aber,
also einfach nicht auf das Geld warten, genau, sondern einfach nach Hause.
Genau, einfach weg, einfach abbrechen. Aber was macht er? Versucht dann noch die Spuren, die er vorgelegt hat, wieder zu vertuschen. Mhm. Das spricht eigentlich eine andere Sprache.
Und das zeigt, dass er dann doch nicht so clever ist. Das, worauf Heinz da ja offenbar spekuliert hat, war, dass er dem Gericht zeigen wollte, dass er bekehrt wurde und von seiner geplanten Tat zurücktreten wollte. Klar, das wäre für ihn und eine drohende Strafe ganz günstig ausgegangen. Das Gericht zweifelt es aber an und fällt am 19. August 1998 schließlich ein Urteil.
Für die versuchte räuberische Erpressung hielt die Kammer eine Einsatzstrafe von 5 Jahren für Tat und Schuld angemessen. Dann kamen die Brandanschläge hinzu, die als Sachbeschädigung bewertet wurden. Mhm. Und da kamen diese Diebstähle hinzu und insgesamt kam dann die Kammer auf eine Gesamtstrafe von 7 Jahren. Mhm. Zu Ungunsten wurde dabei insbesondere berücksichtigt, dass Heinz unwiderlegt beabsichtigte, tatsächlich vergiftete Waren in den Karstadt-Filialen auszulegen.
Mhm. Weißt du, was ich mich ehrlich frage, wenn ich so auf den Fall zurückblicke, warum Heinz das alles überhaupt gemacht hat? Er war ja offensichtlich nicht auf den Kopf gefallen grundsätzlich, hätte wahrscheinlich auch so gutes Geld verdienen können. Klar, er hat nicht sofort einen Job gefunden, aber dann hätte er halt noch ein paar Bewerbungen schreiben müssen. Und er hat sich dann aber für eine kriminelle Laufbahn entschieden, wahrscheinlich weil es der einfachere Weg in diesem Moment war. Exakt. Oder was hast du für eine Erklärung dafür?
Das ist genauso, wie du vermutest. Er wollte einfach schnell und einfach ohne Arbeit reich werden. Mhm.
Weißt du irgendwas über Heinz heute? Wie ist es mit ihm weitergegangen?
Ja, er akzeptierte das Urteil damals, hat also keine großen Revisionsanstrengungen gemacht und zog sich dann völlig zurück, weil ihm wohl alles unheimlich peinlich wurde. Ist also komplett in der Versenkung verschwunden.
Mhm. Ich finde, Heinz' Geschichte zeigt ganz gut, dass es nicht unbedingt diesen vorgeebneten schiefen Weg geben muss, um kriminell zu werden. Oft genug gucken wir ja auf die Biografien und finden dann vermeintliche Erklärungen für Straftaten, aber Heinz hat bewiesen, dass es auch anders geht. Auf jeden Fall eine interessante Akte, die du uns mitgebracht hast. Einzigartig auf ihre Art. Und mal gucken, was du noch im Petto hast. Welche Akte liegt auf deinem Schreibtisch gerade denn ganz oben?
Morgen muss ich den Termin beim Landgericht in Darmstadt zu Ende bringen. Da geht es also um Sozialversicherungsbetrug und Steuerhinterziehung in einer ziemlich großen Größenordnung. Die Sache wird morgen abgeschlossen, denke ich. Und dann kann man auch demnächst ganz gut den Urlaub durchstarten.
Ja, auf jeden Fall. Also vorher noch trockene Zahlen und trockene Rechnungen wahrscheinlich und dann hinterher dann der schöne Urlaub, ja. Und ich habe es ja gesagt, Advokaten des Bösen geht in eine Sommerpause. Ab September geht es dann wieder weiter. Auf Instagram halten wir euch da auf jeden Fall auch auf dem Laufenden. Ihr könnt uns aber auch auf der Streaming-Plattform, die ihr nutzt, abonnieren und folgen. Dann verpasst ihr nicht, wann es wieder weitergeht. Und damit verabschieden wir uns in die Pause ganz offiziell, Hans. Und ich sage, erhol dich gut, bis bald.
Erhol dich auch gut und in neuer Kraft und mit neuer Energie treffen wir uns dann wieder.
Und mit neuen Akten im Gepäck.
Genau.